Grüß alle recht herzlich, die sich hier zahlreich eingefunden haben zu having fun with LaTeX, also Spaß haben mit Tech. Auch die online zugeschaltet sind, ich glaube, eine Reihe meiner Schüler schaut mir zu, die wissen, dass ich heute hier bin. Genau, um was geht es bei diesen Vorträgen? Also zuerst mal, was ist eigentlich Tech? Die meisten, die hier sitzen, die werden wahrscheinlich schon mal von Tech oder LaTeX gehört haben. Das ist von Donald Knuth entwickelt worden in den 70ern. 78 ist es dann scharf geschaltet worden quasi. Das ist Rechner- und Betriebssystem unabhängig. Das ist immer schön, wenn es wurscht ist, wo ich es laufen kann, lassen kann. Es ist auch unabhängig von Software anderer Firmen. Also wir haben ja dieses große Thema digitale Souveränität. Ich bin halt unabhängig von irgendwelchen Konzernen, die irgendwo auf der Welt sitzen. Ich kann das einfach verwenden, überall. Es ist sehr, sehr robust. Das weiß jeder, der schon mal so ein LaTeX-Kontextdokument erstellt hat. Wenn ich meine Diplomarbeit, die schon eine Zeit lang her ist bei mir, heute noch kompiliere, das sieht genauso aus wie 2008, 2009. Das ist toll. Und was auch immer wieder faszinierend ist, ich habe vorhin gesagt, 78 hat Knuth das quasi veröffentlicht. Es ist bis heute unerreicht. Es gibt verschiedene, die versuchen, das nachzubauen. Es funktioniert einfach nicht so richtig zuverlässig. Das wissen wahrscheinlich alle, die hier sind. Es ist bis heute unerreicht. Es ist sehr verbreitet, mehr als man manchmal meint, weil es wird überall eingesetzt. Und zwar nicht nur in den Universitäten, wo es natürlich klar ist, Praktikumsprotokolle, irgendwelche wissenschaftlichen Arbeiten. Auch viel mehr. Es gibt ganz viele Firmen, die damit arbeiten. Wir haben vor 2 Wochen unsere Tagung gehabt in Lanau, also von Dante. Es gibt Firma, die war mal bei der Firma Viva, die machen Maschinenbau, aber diese Anleitungen, die die haben, diese Betriebsanleitungen, die sind getecht und die müssen die in ganz viele Sprachen veröffentlichen und da nehmen die Tech im Hintergrund her, ne, damit das dann funktioniert. Oder wer bei der Deutschen Bahn sich schon mal diesen Plan ausgedruckt hat, ihre Reiseverbindung, steckt Tech dahinter, Kontoauszüge. Also es gibt ganz viele Anwendungen, die außerhalb dem universitären Bereich sind und es ist mehr verbreitet, wie man meint. Auch im Hintergrund viel. Früher wurden Preisetiketten von der Drogeriemarktkette, die haben die getecht, die haben die jeden Morgen den Fahrern mitgegeben, dass sie die wieder stecken. Das sind einfach schöne Sachen, geht schnell, ist robust, braucht wenig Speicher. Es gibt natürlich eine Reihe Weiterentwicklungen seit Tech, das Knuth das veröffentlicht hat. Gut, wer sind wir? Wir sind Dante e.V., wir sind eine deutschsprachige Anwendervereinigung. Wir sind 1989 gegründet worden, da gab es noch nicht ganz so viele sonstige Sachen wie irgendwelche Videos, die man sich im Internet anschauen kann, wie funktioniert das Ganze. Und dann gab es davor schon die deutschen Tech-Interessenten und die haben sich dann zusammengeschlossen. Wir haben auch hier einen Stand. Das hauptsächliche Arbeit oder das, was wichtigste ist für die ganze Tech-Welt, ist CETAN. Wer Tech nutzt, kennt CETAN. Dort sind eigentlich alle Pakete, die es irgendwie gibt. Gibt es einen Hauptknoten, auf dem wird dieser Traffic erzeugt. Das ist schon eine Menge Holz, würde ich mal sagen. Es gibt ca. 6.800 Pakete da drauf. Das ist ein kleines Team und das läuft, was der Hauptknoten, der wird von uns betreut. Es gibt ganz viele Spiegelserver, die werden auch dann von uns wieder betreut. Funktioniert das nicht. Wir bringen Bücher raus zu verschiedenen technischen Themen. Ganz neu ist auch ein Buch über Kontext, also nicht LaTeX, sondern im Kontext. Wir machen Tagungen, wir helfen bei Problemen. Wir vernetzen, weltweite Vernetzung ist ein Thema, also wir sind weltweit aktiv mit der Tech-Community. Wir unterstützen die Weiterentwicklung und wir bringen eine eigene Fachzeitschrift raus, die Technische Komödie. Wir machen Tagungen, habe ich schon gesagt. Wir machen im Herbst wieder eine und im Frühjahr sind wir in Ulm nächstes Jahr. Und hier sind wir auch. Hier ist unser Stand, so eine Treppe runter geht, hier vorne gleich, gerne vorbeikommen für Fragen, wenn ihr Fragen habt oder Hilfe braucht. Gut, was ist Having Fun with LaTeX? Das ist eine Vortragsreihe und auch in der technischen Komödie gibt es immer Artikel drauf. Seit 2009 mache ich den Spaß. Ich schaue mir im Wesentlichen an, was ist auf CETAN, was ist dort neu, was ist alt, was sind so kleine Pakete, wo irgendjemand sich mal irgendwas Tolles dabei gedacht hat oder einfach nur Spaß haben wollte und stell die halt vor. Da sind lustige Sachen dabei, wie Kaffeeflecken. Wie kann ich Kaffeeflecken auf ein Dokument nachbauen? Weil es ist ja dann doch wissenschaftlich korrekt, wenn man da einen Kaffeefleck drauf hat. Aber es gibt auch andere Dinge. Wie kann ich so Fortschrittsbalken machen, habe ich mal gehabt oder sowas. Das kann man mal für irgendwas brauchen. Wir wollen zeigen damit, was ist eigentlich möglich? Was kann ich denn außerhalb von Mathematiksatz noch machen? Für hier jetzt gehe ich nicht ganz in die Detailtiefe. Normalerweise stelle ich da wirklich jedes Kommando vor, was kann ich wie machen. Hier soll es nur ein Einblick gegeben werden, was geht denn überhaupt so? Ne? Also so ein paar kleine Beispiele. Ein Paket, ich weiß gar nicht, ob er da ist, Matthias Werner, der ist von der TU Chemnitz. Der hat ein Paket erst vor kurzem hochgeladen auf CETAN Seating Chart. Was tut das? Das macht Sitzpläne. Na, für Prüfungen, da braucht man das ja ganz gern, wenn man sagen will, es ist dann zwischen eine Reihe frei und da sitzt einer, dort hinten sitzt einer und die haben Nummern, die Plätze. Und auch für Konzerte kann man das machen, diese Bögen. Oder aber auch für Hochzeiten. Ne? Die Tante Uschi soll nicht neben der Tante Gisela sitzen, weil die geht sonst die Hochzeit schief. Gibt's, also das kann man sich da alles natürlich mit Tech vorher überlegen, wie mache ich meine Hochzeitssitzordnung. Ich habe ja schon erwähnt, das ist hier von jemand aus der TU Chemnitz. Und das stellt deswegen natürlich auch vordefinierte Pläne für die Räume an der TU Chemnitz zur Verfügung. Man kann aber auch eigene Räume definieren, weil es hat ja nicht jeder die Räume der TU Chemnitz. Genau, die kann man dann laden. Man kann eben so rechteckige, also man hat einen rechteckigen Raum, so wie hier, oder halt so einen gebogenen, wie in so einem Theater oder im Konzert. Und man kann verschiedene Sitzordnungen definieren. Das heißt zum Beispiel, du sitzt hier, neben dir sind zwei frei, dann kommt wieder ein Prüfling, danach ist eine Reihe frei oder zwei Reihen frei und dann geht es so weiter. Man kann die versetzen, man kann zwischendurch neu starten. Man kann auch sagen, der Stuhl ist defekt, deswegen sitzt hier keiner, den nehme ich raus aus meiner Planung. Also solche Sachen kann man da alle mit abfedern. Und auch Gänge, wenn ich einen Gang habe, kann ich den mit abbilden. Und man kann auch die Tafel sogar noch machen, damit die Prüflinge wissen, ey, sitze ich jetzt hier, wenn ich Reihe 1 habe, oder sitze ich hinten. Und man kann, wie bei Tech oder bei diesen ganzen kleinen Paketen, man kann immer ganz viele Farben machen. Das ist immer das Wichtigste. Also jeder, der so ein kleines Tech-Paket schreibt, definiert irgendwie 20.000 Befehle für Farben. Aber die Welt ist bunt, das ist schön. Gut, so sieht es jetzt aus. Man lädt das Paket, also Paket in LaTeX lädt man ja mit Use Package. Paketname in geschweiften Klammern und dann kann man in der Regel in eckigen Klammern irgendwelche Optionen angeben. Hier gibt man es an, das ist ein rechteckiger Raum. Wir möchten 4 Reihen haben und pro Reihe sind 15 Plätze. Das ist die Grunddefinition. Und anhand von der kann ich jetzt Sachen verändern. Also ich kann sagen, ich möchte beim 8. nach dem 8., also der 8. Sitz ist mein Gang. Ja? Dann kann ich sagen, ich habe noch so einen Zwischengang, aber hier irgendwo, keine Ahnung, da steht noch ein Tisch rum oder so, wo irgendwo Technik drauf ist, dann nehme ich in der fünften Reihe, auf der fünften Stelle die Reihen 1 bis 3 raus. Und vorne habe ich noch einen Sitz weggenommen und mit der auch, das sind kaputte Sitze einfach oder eine Säule oder so. Ne? Ja, und dann gebe ich mir das aus mit Draw Seating. Genau, und da habe ich aber auch, und das mal zeigen, man kann mich dieses Befehl, den kann man nur einmal aufrufen, oder das Ding, weil es setzt immer wirklich eine Seite mit diesem Plan. Was nicht geht, wenn ich dann, habe ein Dokument, möchte jetzt ganz viele Sitzpläne haben, geht nicht, deswegen habe ich es jetzt extern gemacht, weil es nicht anders ging. Jetzt muss ich schauen, dass ich die, wo ist meine Maus? Hier. Ja. Hier habe ich das mal geschrieben. Genau, so. Hoppala. Das ist etwas ungewöhnlich, weil ich sehe es nicht am Ding. So, jetzt. Also ich habe mir hier jetzt wieder definiert, so ein Rectangle, also so ein Rechteck, Tafel mit rein, Anzahl Sitze und rein. Und wenn ich das dann setze, schauen wir mal, was passiert. Ach genau, jetzt schmeißt das mit das hier raus, dann schiebt man es mal rüber. Genau, so sieht das jetzt aus. Wenn ich jetzt aber hergehen möchte und möchte jetzt hier das gebogen haben, dann heißt der Befehl arg. Dann setze ich das und das habe ich die halt im Bogen sitzen. So sieht das aus. Na, das sind auch wieder die, die fehlen. Ich habe hier meinen Gang, ich habe hier die Sitze, die fehlen. Hier ist die Darstellung noch nicht optimal, sagt der Autor selber, aber er arbeitet dran. Also man kann da echt tolle Sachen machen. Und das Tolle, was wir jetzt auch gesehen haben in dem Beispiel, ich ersetze in LaTeX halt irgendwie ein paar Zeichen durch ein anderes Zeichen, durch andere Zeichen, also ich schreibe statt Rectangle Arc, lasse das laufen und habe sofort mein Dokument da, also mein Ergebnis. Das kann, glaube ich, ein anderes Programm nicht unbedingt abbilden. Gut, dann, das war mal das Erste, dass wir ein bisschen Referenz hier zu unserem Tagungsort oder unserem Ort haben. Dann habe ich Colorblind noch rausgesucht zum Zeigen. Es gibt ja doch Menschen, die mit Farbsicht Probleme haben. Das sind mehr, wie man meint. Warum auch immer, es betrifft mehr Männer wie Frauen. Es sind 8% der Männer haben eine Farbenfehlsichtigkeit. Das ist relativ viel. Deswegen gibt es immer als Tipp, man sollte doch darauf achten, wie wird denn das dargestellt. Muss ich wirklich Rot-Grün verwenden für meine Darstellung oder wie mache ich es? Noch ein paar Zahlen hingeschrieben. Es gibt auch noch eine Gelb-Blau-Schwäche, die ist aber wesentlich seltener. Genau. So, da gibt es so Regeln, die es eben gibt. Also Rot und Grün weiß jeder, ist vielleicht ungünstig für jemanden, der farbenfehlsichtig ist. Aber es ist natürlich auch alles, was so Mischfarben sind. Ne? Also wenn ich Orange und Braun und sowas nehme, ist es vielleicht genauso schlecht wie Rot und Grün. Weil es alles braun ist oder grau. Dann gibt es eben noch so andere Kombinationen, die man vermeiden soll. Blau-Rot ist gut, weil jemand, der rot sieht, der sieht auch normalerweise blau. Jemand, der gelb nicht sieht, sieht blau auch nicht. Jemand, der blau, also das geht, die beiden gehen meistens. Blau-Braun geht, Blau-Orange geht. Und blau wird nämlich in aller Regel als blau wahrgenommen, außer man hat diese Blau-Gelb-Schwäche. Dann nicht. Aber dann hat man ja mit Rot-Grün Möglichkeiten.
Ja. Werden diese Paarungen dann auch in dem Paket explizit erwähnt?
Ja, das ist im Paket alles drin.
Das weiß man das ja nicht.
Genau, das steht da drin, eine Doku. Es gibt immer Dokumentationen, die meistens eigentlich sogar sehr gut sind im LaTeX-Umfeld. Und da ist das alles erklärt drin. Und es gibt eben dann Farbpaletten, die er definiert. Manchmal ist es so, dass man halt, ja mein Gott, Arbeitgeber gibt vor, wir haben Rot und Grün, Rot ist Minus, Grün ist Plus, gibt es manchmal. Man kann sich da natürlich helfen, hell-dunkel oder man schraffiert oder man beschriftet. Wenn man das als Vorgabe hat, dann kann man ja nicht aus. Genau, man soll eben, wie gesagt, sowas nie nur mittels Farbe übermitteln, sondern Information, sondern immer was dazu schreiben. Genau, und jetzt wird eben diese Farbpaletten definiert in diesem Paket. Das sind auch, die definiert nicht der das Paket geschrieben hat, sondern das sind allgemeine standardisierte Definitionen. Und mit diesem Tech-Paket kann ich die halt einfach aufrufen, weil da habe ich verschiedene Farbpaletten. Und es gibt die Paul-Toll-Farbpalette oder die OKB-ITO und die bildet er beide ab. Und die sind gängig in diesen Darstellungen für Farben fehlsichtige. Er hat ja auch was mit Barrierefreiheit zu tun. Das ist eigentlich schon ein wichtiges Thema. Diese eben definierten, die kann ich dann da eben abrufen. Und da gibt es verschiedene Sachen mit, habe ich mehr, weniger Kontrast? Also wie drucke ich das Ganze aus, wenn ich schwarz-weiß ausdrucken will? Nehme ich eine bisschen andere Farbpalette und das sind noch mal ein paar, es sind mehrere Paletten, die für verschiedene Sachen empfohlen werden. Das steht aber auch drin. Genau, und ich kann dann, wie ich bei Tech ja generell Farben verwende, Text, Color, wenn ich einen Text, dieses Wort Text farbig haben will, und das nehme ich eben aus der Palette eine Farbe. Ja.
Also ist das praktisch nur Paletten? Also das
ja.
LMS-Biranda damit?
Nein, es sind hat eigentlich nur diese beiden Paletten, die es gibt, die auch so international empfohlen werden laut Standard, hat er umgesetzt als Tech. Genau, wer was sagen will, muss ein Mikro bitte beantragen. Ja. Genau, die Frage war, er löst es quasi über die Definition von Paletten oder die beiden Paletten, die halt so gängig sind in der Darstellung. Gut. Dann haben wir noch was anderes gefunden, Stubbs. Stubbs ist ein nettes Paket, das kennt jeder, der mal irgendwo in der Uni war, mit Sicherheit. Das erzeugt nämlich diese Abreißzettel für so Aushänge. Na, also es gibt ja immer diese Zettel, die nach vier unten sind, lauter so kleine Abreißzettelchen. Und das macht das. Ne? Auch wenn du Use Package, so, und dann klebe ich den Rand ein. Und dann habe ich einen einzigen Befehl, Stubbs, 1, 2, 3, 4. Anzahl der Abreißzettel, wie viele Zettel sollen da unten dran sein? Wie hoch sind die, also wie groß sind die, hängt natürlich ein bisschen davon ab, was schreibe ich da rein. Und ich kann auch hinten einen Text draufschreiben, auf die Abreißzettelchen. Macht natürlich nur Sinn, wenn ich Duplex druck. Und vorne habe ich noch einen Text, der auf dem restlichen Platz, also das hängen bleibt, hängt, dran ist. Da kann ich noch Ränder definieren. Man kann aber nicht sagen, man macht es auf jedem Abreißzettel einen anderen Text. Das geht nicht mit dem Paket. Das ist einfach so ein ganz kleines, schmales. Und jetzt haben wir mal hier so ein Beispiel. Ich habe eine, definiere mal in meinem Textdokument, in der Dokumentklasse, ist egal. Sage, okay, er soll dieses Paket verwenden. Und so schnell sieht es, so klein sieht es aus. Es fehlt noch ein Enddokument, aber sonst ist das fertig. Sagen wir, er soll eine Farbe nehmen. Ich habe jetzt sogar mal Farbe aus diesem Paul-Toll, von der Paul-Toll-Palette genommen. Habe unten meinen Text stehen, was er hinten drauf schreibt. Also oben dieses Ohrwurm zum Mitnehmen, das ist das, was nachher auf dem Zettel hängt, der stehen bleibt. Wir haben eine Frage, wir brauchen ein Mikro, bitte. Und dann habe ich unten, schreibe ich vorne drauf, das ist das in den eckigen Klammern, ein Blue. Und hinten kommt eben der andere Text. Und so sieht es dann aus. Na, andersrum. Vorne ist der in den geschweiften Klammern und hinten ist der optionale für die Rückseite. Und dann kann ich das jetzt hier noch einschneiden, aufhängen, fertig. Also es gibt für alles irgendwie ein Tech-Paket. Wir haben eine Frage.
Also ich hatte die Frage, also muss man das quasi mit dem Code, wie da gezeigt wurde, machen oder kann man das auch machen wie in Word oder so in einem normalen in so einer Art Textdokument? Oder muss man es halt mit einem Code definieren?
Ja. Du nimmst, du kannst einfach irgendeine Datei aufmachen, eine Textdatei, also wo du dann mal was reinschreibst, musst du es aber dann halt mit LaTeX laufen lassen. Und du schreibst, du musst den Code reinschreiben. Genau, das ist der Trick dabei, dass eben nicht Word ist, sondern du definierst dir alles, du machst nur die Textauszeichnungen, definierst du dir, schreibst deinen Text rein und fertig. Lässt es laufen, machst so einen LaTeX-Lauf, sagt man, und dann kommt es bei rum. Gut. Roto-Spiele. Leute, die sich mit LaTeX beschäftigen und mit Paketentwicklung, die scheinen irgendwie gern zu spielen. Es gibt, das ist relativ viel, es gibt fast 100 Pakete, die sich nur mit dem Setzen von irgendwelchen Spielen beschäftigen. Die meisten davon beschäftigen sich mit Schach, Schachzüge darstellen, schöne Schachbretter, das ist natürlich eine Aufgabe, die ist gar nicht trivial. Die Älteren werden es wissen, dass früher in der Tageszeitung immer so, so eine Schachaufgabe drin war. Ja, wie mache ich denn das? Mit Word brauche ich nicht anfangen, irgendein Schachbrett zu setzen oder mit irgendwelchen anderen Sachen. Dafür ist Tech prädestiniert für solche Sonderaufgaben. Und deswegen gibt es da relativ viele, die sich mit Schach beschäftigen. Es gibt auch noch welche, die sich mit Go beschäftigen. Das ist auch so ein, oder mit Bridge, ein Kreuzworträtsel. Also ich kann Kreuzworträtsel mit Tech setzen, mit LaTeX. Das ist eine tolle Sache und auch alle möglichen Kreuzworträtsel. Wird auch teilweise gemacht, weil das ist auch gar nicht trivial, das wirklich so zu setzen, dass das funktioniert, dass es auch vernünftig aussieht. Und es gibt eben allerlei andere Dinge. Man kann auch ein Scrabble-Brett machen, man kann Trivial Pursuit, man kann Othello ist ein Spiel, Mahjong, da gibt es diese Steine, da kann man auch Spielaufbauten nachstellen, Schiffe versenken, Labyrinthe, also es gibt da alle möglichen Dinge. Man kann automatisch dann sagen, okay, ich mache ein Labyrinth, der Größe, die Schwierigkeit und der macht randommäßig irgendwas. Geht auch. Braucht sehr viel Rechenzeit, wenn man ein großes hat. Habe ich mal ausprobiert und ich bin dann erstmal Kaffee kochen gegangen. Klar, weil der rechnet dann natürlich viel durch. Aber es ist eine tolle Sache. Genau, gezeigt, mitgebracht habe ich jetzt mal Scrabble. So sieht das Scrabble-Board aus. Es sind vier verschiedene Sprachen. Französisch, Englisch, Deutsch und Spanisch. Da steht ja hier doppelter Wert, dreifacher Wert und sowas. Und da kann man natürlich jetzt auch noch was reinsetzen. Ja, ich gebe dieses Deutsch, gebe ich über das DE in den kleinen Klammern hier an. Und dann kann ich jetzt hier auch mal so ein Spielding hinbauen. Ne? Ich habe jetzt hier verschiedene Sachen reingebaut. Das sind genau die Werte, die es auch hat. Die hat, wenn ich es auf Spanisch stelle, haben die Buchstaben andere Werte. Das weiß er und setzt dann die anderen Werte, weil natürlich im Spanischen die Buchstaben anders häufig vorkommen wie im Deutschen oder im Englischen. Ne? Englisch Y ist jetzt nicht ganz so selten wie im Deutschen, gibt weniger Punkte. Genau, also da kann man sich mit sowas spielen. Dann ein anderes Spiel, Hex. Ich weiß nicht, wer es kennt, das ist eigentlich ein altes Spiel. Man hat ein Spielfeld und man, hat, man muss entweder von links nach rechts oder von oben nach unten mit Blau oder Rot. Rot fängt an, Blau kommt danach. Blau kann sagen, er fängt wirklich mit Blau an oder er wechselt am Anfang. So, und es gibt mehrere Pakete sogar für solche Sachen. Das ist eigentlich ein, ja, wenn man es sieht, wenn man es gleich sieht, wie das aussieht, dann kennt man es wahrscheinlich viele. Es gab auch mal so eine Fernsehsendung in den 90er Jahren, wo man das machen konnte. Aber selbst für sowas gibt es zwei Pakete, ne? Die sich damit was beschäftigen. Eins ist sogar relativ neu. Eines ist auf PS-Trix basierend, wie man halt das Board zeichnet, wie das gezeichnet wird, und eins auf TICS. Das sind zwei verschiedene so Zeichenprogramme. So sieht es aus. Also man kann sich das jetzt vorstellen. Der blaue muss eben von links nach rechts oder von die Seite und der rote muss von oben nach unten. Und man kann jetzt da Spielzüge darstellen. Man kann sagen, okay, du hast die Ausgangslage, welche Züge machst du als nächstes? Du kannst aber auch sagen, okay, der Blaue hätte jetzt als nächstes die Möglichkeit, den Zug zu machen und das ist der Code dazu. Man sagt eben, also man macht sich erstmal das Gitter, A3 bis A4, also man kann die Gittergröße auch wählen. Ne? Also man kann da Gitter machen, wie man lustig ist. Das ist eben dieses Grid 4-4 und das machen wir verschiedene Moves, also B2. B2 sieht man, da ist ein Roter, weil Rot hat angefangen. Das weiß er. Der weiß erst, es ist Rot. Wenn es ist, da kommt Blau mit B1, sieht man auch. Wenn es Blau sich entscheidet, er möchte Rot übernehmen, dann macht man Backslash, gibt es einen Befehl dafür, dann weiß Tech automatisch, jetzt kommt, das ist die Farbe gewechselt. Dann setzt man die ganzen Steine da rein und am Schluss sagt man, okay, jetzt machst du eine Verbindung und zeigst, wo der Blaue hin kann. Das sind die beiden letzten, diese Hex Connect und diese Dot-Zahl, dass man noch den Punkt reinmacht. Das ist einfach so eine klassische Darstellung bei dem Spiel. Dann gibt es aber auch Kartenspiele. Und zwar alles, was man sich so vorstellen kann. Ne? Das sind jetzt einfach mal verschiedene. Ich habe hier Tarotkarten, weil die einfach schön bunt sind, aber es gibt auch Uno, es gibt normal, so mit Kreuzkönig, das normale Blatt. Da gibt es alles. Und man kann die das in verschiedene Art und Weise darstellen, natürlich. Man kann einfach sagen, okay, ich habe Handkarten, also die ich auf der Hand habe. Die kann ich entweder so nebeneinander darstellen, ne? Das kennt man von Solitär oder sowas. Man kann die aber auch auffächern, links, rechts auffächern, kann man alles machen. Abstand bestimmen, wie weit sind die auseinander, wie weit sind die horizontal, vertikal auseinander. Und ich gebe einfach da nur, also ich habe hier, das ist ein französischer Autor, der das geschrieben hat, deswegen sind die Befehle alle auf Französisch. Das ist dann immer gut, wenn man ein bisschen Französisch beherrscht. Oh, er heißt nur Handkarten. Also Karten, die auf der Hand sind, Handkartenspiel, also Handspielkarten. Ne? 7K, das ist eben eine 7, das, Kreuz, das ist das Karo, dann kommt 8P, Pik, DT, das muss man jetzt wissen, dass das halt auf Französisch ist, das ist halt die Bezeichnung für die Dame hier, für diese Kreuzdame. Und As, Cœur, Cœur ist Französisch für Herz, also das muss man halt wissen, wie heißt das Zeug auf Französisch, dann kann man das verwenden. Und mit diesem Paragraphenzeichen trenne ich einfach nur, sage ich, die Karten will ich haben. Uno haben wir auch, habe ich schon gesagt, ne? Gibt es auch. Auch da trenne ich wieder, sage ich einfach nur, ich möchte die Handkarten haben, die Darstellung haben. Also, dass es halt Uno ist und dass ich gewisse Abstände habe, 1,75 und sowas. Und gebe dann nach und nach die Kartenwerte an. Also, ich kann hier so ein Uno-Blatt machen. Ich kann das auch wieder fächern. Ja, geht auch. Das ist nochmal so ein Beispiel. Man kann es von oben nach unten machen. Also man kann sich da alles Mögliche ausdenken. Und man kann auch Zufallskarten ausgeben. Ich kann dem sagen, hey, mach mir irgendein Zufallsblatt. Dann schmeißt er mir irgendwelche Karten raus nach irgendeinem, was er hat sich selber ausrechnet. Ist ja jedes Mal was anderes. Das ist eigentlich auch ganz nett. Gut, dann gibt es ganz viel, ein Riesenpaket. Das passt eigentlich jetzt ganz in die Reihe rein, weil ich ja anfangs gesagt habe, ich mache eigentlich so kleine Pakete. Es gibt eins, das ist echt riesig und es umfasst so ziemlich jedes logische Rätsel, das man sich irgendwie vorstellen kann. Also ich mache viel Rätsel so nebenbei mal aus Gaudi zur Entspannung. Ich habe da Dinge gefunden, die habe ich noch nie in meinem Leben gesehen. Alles, was man so in Japan, die sind ja ganz scharf auf so Zahlenrätsel. Ist natürlich als Kreuzworträtsel in Japan ein bisschen schwieriger mit den Zeichen. Aber die stehen sehr auf Zahlenrätseln. Und da gibt es Unmengen davon. Ich kann damit alles machen, was irgendwie so logische Rätsel sind. Ne? Und da habe ich mal eines nur rausgezogen, das ist Minesweeper, das kennen, glaube ich, die meisten, zumindest alle, die ein bisschen älter sind. Es ist das angegeben, ich habe hier oben eins, also wenn ich um das eins oben rumgehe einmal, dann habe ich irgendwo muss eine Bombe sein. Bei dem drei, wenn ich da außen rumgehe, sind drei Bomben. Und dann muss man, das gab es früher auf Windows-Rechnern, auch ich war mal in der Zeit, wo ich sowas nutzen musste, durfte, wo es noch nicht viel anderes gab. Und da klickt man halt hin und wenn man halt die Bombe erwischt, hat man halt verloren. Na, man kann jetzt hier auch sich die Lösung natürlich anzeigen. Genau. Also man hat hier oben Set Row, das mache ich erstmal, definiere ich mir, wie viele Reihen habe ich denn. Definiere ich bei dem Fall nicht. Ich fange gleich an, also ich habe unten habe ich eine, dann habe ich drei Bomben. Also ich fange oben an, habe ich eine, habe ich drei Bomben und zweimal nacheinander. Ne? Ich habe ein leeres, dann habe ich eine Bombe. Der Rest muss ich nicht angeben, weil leer. Zweite Reihe, Set Row 4, also die vierte Reihe. Ich habe zwei leere, also zweimal leere geschleifte Klammern und dann drei, drei. Das letzte muss ich wieder nicht angeben, weil alles, wenn ich nichts mehr angebe, ist alles leer. Und so geht es eben durch. Und wenn ich die Lösung haben will, dann schreibe ich jetzt halt mein noch rein, also Mine, also die Bombe. Genau. Und da gibt es eben Unmengen von diesen Art von Puzzlen in verschiedenen Größen und Sudoku natürlich. Sudoku gibt es ganz viele Pakete, da gibt es mehrere. Gut, dann gibt es Tangram. Wer kleine Kinder hat, kennt es mit Sicherheit, das sind diese Blättchen, wo man dann so Figuren legen kann. Und man hat, genau, man kann ganz viele Sachen machen. Moment, das ist auch wieder mein Franzose, dieser Cédric Pirquet, der macht ganz viele Spielpakete und die sind meistens auf Französisch. So sehen die Dinger aus, das hat sicher jemand gesehen. Die sind dann in so einer Holzquadrat sind die drin und da kann man da alles Mögliche bauen. Und die sind eben vorgegeben, auch mit den Farben normalerweise im Original. Und damit kann ich jetzt alles Mögliche bauen. Na, ich kann jetzt mir zum Beispiel sagen, ich baue mir so einen Baum. Na, oder mache mir irgendwas anderes. Ist ein bisschen komplexer anzuwenden, aber es ist natürlich nett, dass sowas einfach auch möglich ist. Der schwarze Punkt unten, der ist nur dafür, dass man weiß, da ist mein Anfang, der ist normal, den kann ich weglassen, habe nur ich jetzt reingemacht, damit man weiß, wo man anfängt. Schiffe versenken. Es gibt ein eigenes Paket, das heißt Battleship. Das ist aber auch, das ist vom gleichen Autor wie dieses Logic-Puzzle, was ich vorher gehabt habe, ist da auch enthalten mit, aber damit hat er angefangen scheinbar. Ich kann Schiffe versenken machen. Da gibt es verschiedene Segmente, die einfach definiert sind, also das Endstück, das Mittelstück, ein rundes Schiff und ein Anfangsstück, ne, die dann so gebogen sind, so halbkreismäßig. Jetzt habe ich wieder mein Feld und da definiere ich mir jetzt verschiedene Schiffe. Ja, genau. Es gibt dann noch Ship H, Ship V, das heißt eben, ob das Schiff so rum drin liegt oder so rum, weil nachdem ist mein Bogen ja links, rechts oder oben, unten. Und unten, das habe ich auch die Aufgabe verteilt, die Schiffe noch, ne, dürfen sich nicht berühren, übliche Regeln. Wobei das diskussionswürdig ist. Es gibt unterschiedliche Auslegungen dieser Spielregeln, habe ich schon feststellen dürfen in meinem Leben. So, und jetzt habe ich die da drin. Kann ich es so darstellen. Was das Paket auch bietet, ist, man kann mit einem Befehl, das ist ein Befehl, der macht dann ein Zufallsspielfeld, wo einmal Gegner, einmal eigene Schiffe dran steht. Das drucke ich aus, bevor ich in Vorlesung gehe oder in ein Meeting und lege das meinem Kollegen auf den Tisch und mache mal nebenbei. Da ist ein einziger Befehl, ein Backslash, quasi Feld, definieren wir ein Feld. Piano, was ganz anderes. Verlassen wir das Spielefeld. Tech ist ja auch in Musik groß. Es gibt Music Tech, wer sich damit schon mal beschäftigt hat, weiß, dass das erstmal frustrierend ist und dann unglaublich schön. Ich kann Notensatz, das ist hochprofessionell, es wird auch angewendet bei vielen, bei manchen professionellen Notensetzern, zumindest im Hintergrund. Man kann ganze Partituren setzen. Und zwar extrem, mit einer extrem guten Qualität. Damit hat es nichts zu tun. Das ist ein ganz kleines, altes Programm. Der hat es wahrscheinlich mal privat braucht und hat sich deswegen damit beschäftigt. Was kann man machen? Man kann, wenn man Griffe hat auf einer Klaviatur, ne, dass man sagt, okay, jetzt habe ich hier, keine Ahnung, C, den Akkord C, da muss ich die Tasten drücken, die Klaviertasten. Und das kann man damit darstellen. Und er macht einfach, er zeichnet sich diese Oktave und da kann man da bestimmte Punkte hinsetzen. Da hat er so orange Punkte, sehen wir gleich. Kann man nicht direkt ändern, das ist ein altes Paket, da kann man nicht direkt sagen, ja mein Gott, Backslash, Highlight, Punkt, ist gleich green oder sowas, sondern man muss es dann wirklich in diesem Style-File, das ist diese Definitions-File für die Sachen, ändern, für die Pakete. Es gibt dann nur ein Paket, ein Befehl, der hat 7 Argumente und die 7 Argumente sind eben die 7 Tasten oder halt diese von dieser Oktave und die kann man dann da angeben. Und so sieht es aus. Na, also es ist eine ganz nette Sache, vielleicht hat er es mal braucht für seine Tochter, vielleicht hat er es braucht für seine Schüler, vielleicht hat er es privat braucht, dass man so diese wie Grifftabellen bei einer Gitarre, kann man auch machen natürlich, gibt es auch Pakete für mehrere oder halt für sowas. Genau, so sieht es eben aus, Keyboard, also machen wir dieses Keyboard und machen wir auf diese Töne, machen wir einen Punkt drauf, schreiben wir unten noch dran C-Plus-Akkord, fertig. Gut, Uhrzeiten. Es gibt ein Paket, das fand ich sehr nett, das heißt nur Uhrzeiten. Das ist von einem Deutschen. Warum von einem Deutschen? Weil wir in Deutschland natürlich ganz tolle DIN-Normen haben für Dinge. Unter anderem dafür, wie Uhrzeiten anzugeben sind. Ist auch in Deutschland anders wie in Schweiz oder in Österreich, auch wenn es deutschsprachig ist, ist alles anders. Und wir haben, das Paket ermöglicht vor allem die Darstellung von Uhrzeiten in Dokumenten, die früher üblich waren. Weil das geht nämlich gar nicht mehr so einfach. Aber früher gab es natürlich andere Sachen. Wenn ich das brauche, nehme ich das Paket her. So. Und es ermöglicht die Ausgabe der Uhrzeiten, der aktuellen Uhrzeit. Also wenn ich dann Backslash, sehen wir dann gleich, mache, kommt die aktuelle Uhrzeit raus. Aktuell heißt zu dem Zeitpunkt, wo ich es kompiliere. Und da gibt es jetzt diese Makros. Und so werden diese Uhren ausgegeben, diese Uhrzeiten ausgegeben. Mit DTD bekomme ich eben, das ist mit dem Punkt zwischendrin. Ist zulässig, aber ungebräuchlich. Das zweite, das ist eine DIN 5008, das gibt ja für alles eben eine DIN. Früher war mal dieses 8 mit dem hochgestellten 45 üblich, der kennen sicher die meisten. Es ist auch zulässig, eine 0 voranzustellen, aber das ist sehr unüblich. International und haben wir das, was ist das definiert und laut Duden ist es auch das mit diesem 8.45 mit Uhr hinten dran, also mit dem Wort Uhr möglich, ist in der Schweiz zum Beispiel verbreitet. Also es gibt Leute, die das aus irgendwelchen Gründen wahrscheinlich mal braucht haben, für eine Dokumentation oder sonst was und die definieren, machen sich so ein kleines Paket. Also es gibt Unmengen Sachen auf der CETAN, das ist faszinierend. Gut, dann, ja, eine Frage?
Ja,
Moment, Mikro, Mikro.
Uhrzeit des Kompilierens?
Ja. Die Frage war, ob das nur für die Uhrzeit des Kompilierens ist. Ja, so wie das Paket ist, ist es nur für diese Uhrzeit, aber Tech ist schön. Ich kann alles selber definieren, wie ich mir das möchte. Du kannst das runterladen von CETAN oder das ist eh drauf, wenn du Tech Live installierst und passt dir dieses Paket einfach an. Das geht immer. Dann kann ich es auch anders definieren. Aber so hat es er braucht wahrscheinlich und hat es deswegen so gemacht. Dann das Letzte, was ich jetzt hier vorstelle, und dann habe ich noch ein kleines Gimmick dabei. End of Proof, WD. Was heißt WD? Wasserdicht. Hat sich mal einer ausgedacht, wenn er Mathematik oder Physik oder Elektrotechnik oder Maschinenbau studiert hat oder irgendwas in der Art, der weiß, dass oft, wenn ein mathematischer Beweis geführt wird, steht am Ende entweder dran QED oder so ein kleines Kästchen. Und dieses Paket macht nur eins, es erzeugt dieses kleine Kästchen. Und um zu zeigen, was das Paket tut, brauche ich natürlich jetzt ein vernünftiges Beispiel. Deswegen fangen wir mal an mit ein bisschen Mathematik zwischendrin. Genau, dieses Kästchen meine ich. Wir haben jetzt mal so eine Formel, also wir müssen uns irgendwas beweisen, sonst kann ich ja nicht zeigen, wie man es verwendet. Diese Formel, wer sieht, was da drin steht? Auf Anhieb, kennt das jemand schon? Gut, dann fangen wir mal an. Also wir berücksichtigen mal ein paar Zusammenhänge, ein paar Matrizen, transponierte Matrizen und sowas. Wenn ich das verwende, dann kann ich da oben schon mal 0 reinschreiben, ne? In die eckigen Klammern, wo der Limes davor steht. Ja, und wenn ich dann Ausrufezeichen, also hinten die Fakultät nehme, dann habe ich 1. Ist auch klar, 0 Fakultät, ne? Also dann habe ich das hier stehen. Ist schon mal kleiner, der Ausdruck. Ist schon mal ganz nett. Was mache ich jetzt? Jetzt berücksichtige ich die beiden Zusammenhänge. Das ist dieser Limes, der hier drin steht. Der gibt konvergiert gegen E. Ln von E ist 1. Das ist ein bekannter Zusammenhang. Also, auf der rechten Seite schaue ich mir das an. Das ist auch 1. So, und jetzt habe ich hier das stehen. 1 plus Sinus Quadrat x plus Cosinus Quadrat x ist gleich Summe von 0 bis unendlich 1 durch 2 hoch e. Naja, also setzt man auf Folgendes. Das ist 1. Wer Mathematik mit sich beschäftigt, weiß, dass es 1 ist. Das andere ist 2, diese Summe. Naja gut, da gibt es hier eine bekannte Beziehung. Und zwar das hier. Aber warum schreibe ich das? Das ist ja simpel. Ne? Also das so hinschreiben wäre ja Schwachsinn. Da machen wir uns dann lieber den Spaß und schreiben das so. Und wie komme ich auf sowas? Ich habe Physik studiert und Elektrotechnik und in der ersten Elektrotechnik-Vorlesung Mathematik haben wir das mal hingeschrieben bekommen und gesagt, ja, ihr habt schon eine Ahnung, oder? Und dann hat er uns das eben gezeigt. Das meiste davon haben wir noch nicht verstanden, weil wir manche Sachen noch nicht gehabt haben. Aber das ist so das, was wir dann übernommen haben als Fachschaft und in den Erstsemestern gegeben haben als Übungsaufgabe, ob sie geeignet sind für dieses Studium. Genau, also soweit dazu. Gibt es denn aktuell bis hierhin Fragen? Weil dann schiebe ich mir den anderen Vortrag nämlich gleich schon mal hier rüber. Weil ich habe noch was anderes, was ich mir gedacht habe, das ist vielleicht ganz nett und könnte auch mit kleinen Paketen zu tun oder mit eher größeren. Jetzt muss ich schauen, wo der steckt. Ja, eine Frage. Eine Frage haben wir. Moment, warte mal aufs Mikro, dabei kann ich suchen, wo mein Zeug ist. Das ist nie verkehrt.
Einsteigermöglichkeiten, also wie du zu diesen Paketen beizutragen, ist das so Sachen, wo Leute allein zusammen etwas frickeln?
Ja.
Oder sind nicht so typisch sehr offen für Beiträge, weil die...
Nee, also du kannst alles, was du, wenn du selber was schreibst, also es gibt Leute, die schreiben meistens, das haben meistens selber geschrieben, weil sie halt irgendwie interessante Interessen haben, aber es gibt auch Pakete, die werden zusammengeschrieben. Und wenn du selber ein Paket schreibst, es gibt cetan.org, da sind die eben alle drauf. Und es gibt da so ein Einreicheformular. Also du musst bestimmte Kriterien erfüllen, es muss natürlich funktionieren, das ist das Erste. Du musst irgendwelche Lizenzsachen und sowas angeben. Ist aber da ganz gut erklärt und das Cetan-Team, die helfen da auch ganz gern, wenn irgendwie Fragen sind. Also man kann alles hochladen, wenn es funktioniert und den Kriterien entspricht. Dann geht es. Dann kann man es runterladen und dann gibt es eventuell mal in Chemnitz einen Vortrag, wo das vorgestellt wird. Vielleicht. Gut. Dann... schauen wir mal, dass wir das... Ja?
Sie hat uns ja ein paar Spiele vorgestellt und sie hat irgendwas mit Brot geschrieben. War da noch was mit Brot?
Oder? Nee, das war einfach nur Brot und Spiele, so dieser...
Ah ja, die Ausdruck.
Genau. ich habe noch kein Paket gefunden, das Krümel macht auf einer... Nur Kaffeeflecken und Teeflecken gibt's. Aber vielleicht kann man mal Krümel nur integrieren. Das geht auch. Also mit Sicherheit. So ist ja. Also man kann da sehr viel spielen. Aber es waren keine Brote dabei, in der Tat. Gut, dann schauen wir mal uns das hier an. Genau, das habe ich auch mal gemacht. Das ist jetzt von einer anderen Tagung, ist aber egal. Man kann diese Dinge hier sich anschauen. Na? Da gibt es ja verschiedene von der Sorte. Gibt auch hier ein paar größer. Das ist nur mal hier so eine Konferenzausstattung. Ich habe daheim, glaube ich, 60 von denen. So, entsprechend beschäftige ich mich natürlich viel mit diesen Würfeln. Und finde ich, wie ich bin, es gibt Tech-Pakete. Natürlich für sowas, was auch nicht. Und man kann das Ding sogar Tech rechnen lassen. Ja, also das ist eigentlich richtig cool. Man kann es darstellen, was wichtig ist, wenn man das Paket oder sich diese Pakete anschaut, man braucht eine gewisse Grundahnung von der Notation. Es gibt vorgeschriebene Notationen für diese Würfel, wie man die macht, wie sie die Bewegungen nennen. Ne? Also das hier ist Front, links und rechts und sowas. Ne? Und das habe ich denen mal vorgestellt. Also ein bisschen Geschichte ist nicht so wichtig. Genau. Was wichtig ist bei diesen Würfeln, weil manche, die das noch nie angeschaut haben, die denken, oh, das ist aber schon kompliziert, das sind ja so viele Steine. Sind es gar nicht. Es gibt ein paar in der Mitte, die sind fest, bei diesen normalen 3x3, bei dem nicht. Und es gibt Kantensteine, das sind die hier, und es gibt diese Ecksteine eben noch, die in den Ecken sind. Und ich kann gar nicht alles drehen, manche sind einfach fest verankert. Von daher schränkt sich die Möglichkeit nämlich sehr schnell ein und man kann es auch wirklich lösen. Gut, Rubik, der den erfunden hat, hat irgendwann gesagt, er hat das aber erfunden, er wollte räumliches Denken bei seinen Studenten verbessern. Und hat irgendwann festgestellt, scheiße, ich krieg's nicht mehr zurück. Ich glaube, das ging den meisten so. Der wurde 1981 oder 82 bei der Nürnberger Spielwarenmesse vorgestellt. Lizenz hatte damals Ungarn, der Staat Ungarn, weil Rubik war in Ungarn. Und es haben sich mehrere Millionen von diesen Würfeln verkauft. Ein Jahr später ist der Einsatz rasant eingebrochen, aber nicht nur für das, sondern für alle diese Logikspiele. Wahrscheinlich, weil die Leute sich gedacht haben, ich habe keinen Bock mehr auf diesen Schmarrn. Spannende Geschichte nebenbei. Gut. Was kann Tech? Tech kann die Dinge natürlich abbilden. Na, also einfach mal so eine Abbildung, weil das braucht man, wenn man sowas löst. Man definiert sich die Flächen links, rechts, up und down, also oben, unten und bottom und front, also hinten und vorne. Und das braucht man, wenn man das dann verwendet. Dann gibt es so eine Sprache dafür, wenn man das sagt. L und L Prime, also drehe ich so um, drehe ich nach hinten, drehe ich nach vorne, welche Seite drehe ich. So werden die auch dargestellt, wenn man so Lösungen sich anschaut. Ja, man kann dann auch noch die Fronten drehen. Gut. Wo wollte ich hin? Genau, also man kann jetzt eben so Würfel abbilden mit verschiedenen Mustern, die schon da sind. Man kann auch nur bestimmte Flächen anzeigen. Und man kann, das ist ja auch so eine Notation, ne? Man sagt das mal, wenn man bestimmte Züge zeigen will, das ist der sogenannte Fish-Move. Wie man legt man sich, ich habe oben so einen Fisch, der schwimmt von oben nach unten. Ne? Wie drehe ich mir den Würfel hin, damit ich den nächsten Zug ausführen kann? So wird das dargestellt. Kann man auch so machen. Man kann auch große Würfel machen, gibt es auch. Ne? Gut, und jetzt kann ich, das ist eigentlich das Tolle dabei, ich kann automatisch Sachen machen lassen. Ja, ich kann eben sagen, hey, ich habe einen Würfel und ich mache was damit. Und das zeige ich mal ganz kurz. Das ist eigentlich das, was hier wirklich Voodoo ist und was cool ist. Diesen Code hier. Ich muss erstmal definieren, okay, ich habe einen gelösten Würfel. Das hier. Und jetzt mache ich verschiedene Sachen. Jetzt drehe ich einmal hier oben. Immer nach vorne. Was haben wir vorne? Orange. Jetzt drehe ich hier oben. Dann habe ich hier... Ach, der ist meines falsch rum. Wir haben einen falschen Würfel. Aber es ist egal. Jetzt drehe ich hier oben. Dann habe ich hier die anderen Farben. Dann drehe ich hier nochmal und so weiter. Das sieht der jetzt so aus. Und das kann ich eben hinschreiben oder ich kann es einfach Tech machen lassen. Warum soll ich dann jetzt jedes Mal definieren, wie die Flächen dann ausschauen? Da muss ich mir das erst anschauen. Jetzt habe ich hier sogar nur einen, wo die Farbkodierung, also die Farbreihenfolge nicht stimmt. Und das macht Tech und das zeige ich jetzt kurz, was Tech da wirklich treibt. Das ist nämlich echt cool. Wieder meine Dokumente hier suchen. Das war das, das braucht man nicht. Das braucht man nicht. So, wo ist jetzt diese andere Datei? Moment, ach, ich muss sie hier rüberschieben, da ist sie. Hier. Das ist der Code, den ich gerade gehabt habe. Also ich sage, mit der Dokumentklasse, irgendein Artikel ist wurscht, irgendwie brauche ich, muss eine Klasse definieren. Dann nutze ich diese drei Pakete, die brauche ich alle drei, weil ich brauche, ich muss ja immer den Würfel erstmal zeichnen und dieses Rubik Rotation, das ist eigentlich das, was die Voodoo macht, also was wirklich die Rotierungen ausführt. Dann habe ich den Code, den ich gerade gehabt habe, also ich habe einen gelösten Würfel, den zeichne ich erstmal mit ShowCube. Dann kommt der Befehl U, also welche Drehung ich mache. Und dann Rubik Rotation, führe diese Drehung aus. Und das mache ich viermal. Und jetzt kommt hier noch dazu. Moment. Jetzt ist nämlich mein Terminal weg. Das zieht man auch mal rüber. In dem Fall, also bei Tech, das kriege ich leider nicht größer. Tech führe ich ja normal oben, wie ich es vorher gemacht habe, überlasse ich hier oben aus. Es gibt verschiedene so Editoren, Übersetzen. Das geht hier nicht, weil der führt was aus. Das ist ein Perl-Script, das der ausführt. Das heißt, ich muss raus aus diesem Tech-Lauf, muss raus, das mache ich mit Shell Escape. Und dann führt er dieses Perl-Script aus. Also sprich, das muss ich dann auch von der Konsole starten. Und es rechnet auch hier verschiedene Sachen. Er hat ein Ergebnis. Das sieht dann so aus. Das ist die ganze Bewegung ausgeführt. Und so kann ich natürlich sagen, hey, ich habe jetzt einen Urzustand an Würfel, ich verdrehe mir den irgendwie. Da muss ich jetzt natürlich mir die Mühe machen und das einmal sagen, hey, wie sieht der aus? Das gebe ich Tech mit. Und dann sage ich, Tech, jetzt probier mal die und die Sachen aus. Und so kann ich das quasi mehr oder minder lösen. Aber es ist toll, was mit LaTeX möglich ist. Und für die, denen das alle zu wild ist, es gibt auch solche Würfel, da kann man die Legos wegmachen. Na? Gut, das war es von mir heute. Ich hoffe, ich habe ein bisschen was gezeigt, was Tech kann, was LaTeX kann. Es gibt noch viel, viel mehr. Ich habe vorher was von 6000 Paketen erzählt. Es gibt diese Vorträge auch immer wieder mal, wer da Interesse dran hat und wer Fragen hat, gerne am Dante-Stand vorbeikommen. Wir haben noch ganz viele tolle Sachen. Und eine Frage haben wir auch noch.
Wenn ich jetzt genau die Sequenz dort oben animieren möchte, was wäre, wenn ich diese Sequenz animieren möchte, dass ich eine PDF-Datei habe, wo ich klicke, Zustand 1, Zustand 2 und so weiter, ist dann Ihre Empfehlung, gibt es dafür LaTeX-Pakete, um Animationen in einer PDF-Datei einbetten zu können, oder würden Sie LaTeX dann lieber woanders, in Jupyter oder in irgendeiner anderen Programmiersprache einbetten?
Es gibt Pakete oder es gibt Möglichkeiten, dass du das animiert einbindest. Aber mit dem Paket weiß ich nicht, ob es geht. Müsste man ausprobieren.
Und allgemein, kennst du jetzt Pakete, die Sie empfehlen zum Animieren?
Komm mal nachher beim Stand vorbei, muss ich suchen. Aber ich weiß, es geht und ich habe es auch mal irgendwann mal gezeigt. Das ist aber, glaube ich, länger her. Aber es geht. Es geht, gibt Möglichkeiten. Gut, hier unten ist noch eine Frage. Ganz kurz aufs Mikro warten, sonst geht's noch. Okay. Entschuldigung, habe ich nicht gesehen.
Prüft das Paket, ob das Muster realistisch ist?
Ja, das habe ich jetzt unterschlagen aus Zeitgründen. Es gibt Dateien aus, wo steht, wenn es Fehler gibt. Also er kann es ja trotzdem setzen, aber er sagt in dieser Datei, pass auf, da stimmt was nicht. Und das kannst du dann natürlich schauen, musst dann anschauen. Das ist ja relativ, also wenn man die Notation versteht, dann versteht man, was da drin steht. Hier vorne war noch eine, genau. Mikro kommt.
Diese Pakete, die du gerade vorgestellt hast, gibt es da irgendwelche, die dann irgendwie mal wieder verschwinden oder bleiben die alle ewig erhalten?
Die Pakete bleiben erhalten. Es ist so, dass wenn die nicht mehr gepflegt werden, dann übernimmt entweder jemand die Pflege mit Absprache von dem Autor, wenn es noch geht. Manche versterben ja auch leider oder sind immer erreichbar. Übernimmt jemand, dann sind sie gepflegt. Oder es gibt so einen Baum, also so einen Verzeichnisbaum, der heißt obsolet. Und da wandern die rein. Wir haben jetzt eine Anfrage gehabt, wo ich aber noch nicht weiß, was jetzt auskommt, weil ich bin Vorsitzende von Dante, deswegen kriege ich immer diese ganzen CETAN-Mails, dass ein Paket entfernt wird vom Autor selber, das machen wir natürlich dann schon. Ja, aber normalerweise bleiben die da, alle, gibt es immer alle. Ja, noch Fragen? Ansonsten, Dankeschön fürs Zuhören, einen schönen Tag.